Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeitpolster, dem Podcast fürs clevere Älterwerden. Mein Name ist Judith Schneider und heute habe ich ein ganz wichtiges Thema mitgebracht, und zwar das Thema Einsamkeit. Einsamkeit generell, Einsamkeit im Alter. Und dafür habe ich mir eingeladen, die Katrin Weber. Katrin ist die Projektleiterin der Plattform gegen Einsamkeit in Österreich. Hallo, liebe Katrin.
Hallo Judith, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Kannst du uns vielleicht bitte mal erklären, was ist denn eine Plattform gegen Einsamkeit? Was ist eure Plattform gegen Einsamkeit Österreich? Wie ist denn das entstanden überhaupt?
Ja, also die Plattform gegen Einsamkeit in Österreich ist die nationale Anlaufstelle und das Kompetenznetz in der Einsamkeitsbewältigung. Das bedeutet, wir machen sehr viele unterschiedliche Dinge, haben Hilfestellungen, Ressourcen, um dieses Thema zu positionieren als Querschnittsthema im Sozialgesundheitsbereich. Die Plattform wurde von dem Verein Social City Wien ins Leben gerufen. Es ist ein Wiener Verein, eine Wiener NGO, die sich bereits seit 2018 mit dem Thema auseinandergesetzt hat und durch einen Innovationsprozess, kann man sagen, mit Workshops, Fokusgruppen und einem Solution Brunch mit den eigenen Stakeholdern mal beschäftigt hat, was sind die wichtigsten Aspekte, was sind die Themen, und die Ergebnisse waren relativ klar. Also die AkteurInnen haben sich gewünscht, dass Lösungsvorschläge bekannter werden, dass man das Tabu reduziert, darüber zu sprechen, dass auch freiwilliges Engagement als Schlüsselrolle in der Einsamkeitsbewältigung hervorgehoben wird und auch, dass man schafft, dass aus unterschiedlichen Sektoren ja Lösungen und Zusammenarbeit, Kooperation vorkommt und herrscht. Und wir haben dann in Kooperation mit zwei Initiatorinnen, der Anita Bauer vom Fonds Soziales Wien und der Karin Gutierrez-Lobos, Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie, gemeinsam die Plattform gegen Einsamkeit konzipiert als zentralisierter Ansatz sozusagen, als nationaler Ansatz, um diesem Thema auch auf unterschiedlichen Ebenen zu begegnen und das zu bewältigen. Und haben dann mit Unterstützung des Sozialministeriums dann 2021 die Plattform ins Leben offiziell gerufen.
Okay, also die gibt es jetzt seit 2021, genau. Operativ, also ist sie am Laufen quasi. Aber die Vorlaufzeit war wahrscheinlich relativ lang dann.
Genau, also man braucht halt einfach auch gewisse Strukturen und Ressourcen, um mal herauszufinden, gut, was macht denn überhaupt Sinn? Und natürlich unterschiedliche Länder oder Regionen haben unterschiedliche Lösungen. Und das, glaube ich, ist nicht eine Sache besser als die andere. Aber bei uns, glaube ich, war es sehr gut, dass das hier aus dem sozialen Innovationsbereich kommt, um wirklich zu schauen, gut, wo kann man denn gesellschaftlich bei so einem großen Problem, das so viele Leute auch betrifft, hier ansetzen. Und ich meine, die letzte Caritas Foresight-Studie hat gezeigt, 42% sind häufig bis stark einsam, also das heißt fast die Hälfte, und 16% ist es sehr extrem. Das heißt, ja, das wird auch kein Thema sein, das wieder weggeht. Das heißt, da braucht es einfach kreative, innovative Ansätze. Deswegen war dieser Schritt aus der NGO heraus, glaube ich, sehr, sehr gut.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie viele Menschen sind denn einsam in Österreich? Das sind ja doch also hohe Zahl, 42% ab und zu und 16% konstant.
Genau, sehr stark. Mhm. Das deckt sich auch mit den Zahlen, die es in Europa gibt. Mhm. Da ist, glaube ich, jede Dritte sehr stark betroffen. Und natürlich, man sagt, die vulnerablen Zielgruppen sind natürlich dort, wo viele Interaktionen zusammenkommen. Also auch Menschen mit Behinderung, queere Menschen, jüngere Menschen. Seit der Pandemie weiß man das, dass hier die Zahlen auch verstärkt sind. Und natürlich ältere Menschen, weil das Älterwerden einfach mit sehr vielen vulnerablen Punkten zusammenhängt.
Und was versteht man denn, wie definiert man denn eigentlich Einsamkeit? Was versteht man unter Einsamkeit und warum betrifft sie denn gerade jetzt ältere Menschen so häufig?
Genau, also es geht ja meistens, wenn man im Diskurs über dieses Thema spricht, um ein Begriffscluster, würde ich sagen, also Einsamkeit, soziale Isolation, Alleinsein. Es wird oft sehr gemeinsam verwendet, und Einsamkeit ist eigentlich die subjektive, negative Wahrnehmung fehlender qualitativer Beziehungen. Also hier geht es wirklich um die Diskrepanz zwischen dem, was man hat und was gewünscht wird. Hier kann man natürlich auch nochmal unterscheiden zwischen einer sozialen Einsamkeit und einer emotionalen Einsamkeit. Also einerseits das Bedürfnis nach sozialer Teilhabe in einer Gesellschaft, in einem politischen System und auf der anderen Seite wirklich dieses persönliche Wohlbefinden, das eben auch sehr stark mit der Gesundheit psychisch als auch physisch zusammenhängt. Alleinsein ist eigentlich im Endeffekt das physische Getrenntsein von anderen Personen. Das kann auch durchwegs positiv und freiwillig passieren. Hier geht es auch wirklich darum, dass es ein Me-Time sozusagen gibt und dass man das wählen kann. Und bei der sozialen Isolation geht es eigentlich um einen objektiv feststellbaren Mangel. Das heißt, hier wird wirklich geschaut, okay, wie viele Interaktionen hat man pro Woche, pro Monat, wie viele Bezugspersonen hat man. Und wenn man sozial isoliert ist, heißt das nicht automatisch, dass man auch Einsamkeit erfährt oder hat in seinem Leben, aber das Risiko steigt natürlich. Und hier gibt es auch ganz unterschiedliche Benchmarks, sage ich jetzt einmal, von Institutionen. Manche sagen, gut, drei soziale Kontakte im Monat, weniger als das, dann ist man sozial isoliert. Manche sagen, weniger als ein Kontakt in der Woche, grundsätzlich weniger als eine Bezugsperson. Also da gibt es ganz unterschiedliche Benchmarks, was jetzt da jetzt als sozial isoliert gilt, aber im Grunde kann man hier das auch feststellen und ich glaube, das muss man auch immer gemeinsam denken, damit man einen guten Überblick hat über diesen Themenkomplex, sage ich mal. Und die Zielgruppe, die Ältere, ist besonders betroffen, weil natürlich mit höherem Alter die Mobilität sinkt, die Gesundheit vielleicht reduziert wird und natürlich im sozialen Leben sehr viele Ereignisse stattfinden, die die Struktur verändern. Das heißt, die Pensionierung, Krankheit, es verändert sich im Endeffekt das ganze Leben und wir gehen, unsere Zielgruppe in dem Sinne ist sozusagen Menschen, es sind nicht nur Altersgruppen, sondern wir gehen über die Risikophasen, also Phasen, die Lebensereignisse sind, wo viel Umbruch passiert, wo soziale Netzwerke wegbrechen, soziale Beziehungen wegbrechen und das ist natürlich im Alter vermehrt. Aber kommt in der Lebensbiografie unterschiedlich durch. Also was wir auch sehen, ist gerade bei Elternschaft ist auch ein großes Thema, auch gerade während der Pandemie, aber auch Schulwechsel, Umzug, Migration, das sind alles Themen, die hier auch mitspielen.
Und vielleicht auch, wenn man finanziell in Schwierigkeiten ist, dass man dann bei vielen Aktionen nicht mitmachen kann oder sich auch mal einen Kaffee im Kaffeehaus schwer leisten kann. Dinge einfach Freizeitangebote, die kostspielig sind, das spielt wahrscheinlich auch mit.
Absolut, also Armut und natürlich Armutsgefährdung ist natürlich auch ein ganz großer Faktor, gerade wenn es auch um diese soziale Teilhabe geht, weil viele Dinge eben kostspielig sind und auch sehr viel Scham, dass man auch mal verdoppelt wird natürlich, das heißt, assoziiert natürlich positiv Einsamkeit und Armut. Mhm.
Genau, du sagst Scham, also aufgrund dieser Scham ist es auch noch ein ziemlich großes Tabuthema in unserer Gesellschaft. Wie siehst du das und hat sich das schon ein bisschen gewandelt?
Grundsätzlich denke ich ja, es ist noch immer ein Tabuthema. Es hat sich gewandelt aus dem Grund, da wir alle durch eine Pandemie gelebt haben, die wirklich greifbare Kontaktbeschränkungen mit sich gebracht hat. Das Thema war natürlich davor auch existent und wir leben in einer individualistischen Gesellschaft. Ich sage mal, Community, Gemeinschaft ist etwas, was jetzt nicht der zentrale kulturelle Wert ist, glaube ich, oder nicht mehr der Wert ist, aber gerade die Pandemie hat halt hervorgerufen oder hervorgezeigt, wo die Lücken sind, dass da Lücken sind, was es denn ausmacht, wenn soziale Beziehungen wegbrechen und wie wichtig die eigentlich auch für die Gesundheit sind. Also das heißt, Main-Effect-Hypothese, dass wirklich soziale Beziehungen einen direkten positiven Effekt auf die Gesundheit haben. Und wenn das wegbricht, wenn man in einer prekären Situation ist, wie einer Pandemie, wo vielleicht auch noch andere Dinge dann passieren, dann wird es natürlich klar. Und seitdem gibt es mehr Studien, es gibt mehr Auseinandersetzungen damit. Menschen ist, glaube ich, auch bewusster, wie wichtig dieses Interagieren ist. Also nicht nur durch einen Screen, sondern auch wirklich face-to-face, von Gesicht zu Gesicht und dadurch hat sich das Bewusstsein verbessert. Ich denke auch, dass sich das Bewusstsein verbessert hat, dass es unterschiedliche Leute betrifft und dass mehr darüber gesprochen wird, was man denn machen kann und dass man machen kann und dass vielleicht auch mehr gesucht wird, okay, gibt es irgendwas, wo ich mich melden kann, wenn jetzt diese eine Gruppe vielleicht durch die Pandemie nicht mehr stattfindet, wo kann ich mich nochmal engagieren? Aber gleichzeitig hat es, glaube ich, auch die Skepsis und die Angst gesteigert, Wir haben die Erfahrung gemacht, dass, weil wir ja den Begriff auch direkt im Namen haben, das ist sehr direkt und das ist, also da geht es wirklich um genau das, dass die Wahrnehmung ist oder die Reaktionen sehr gemischt sind. Manche Leute sind sehr froh und berührt darüber, dass es dazu was gibt. Manche sind sehr skeptisch und rufen erstmal an und sagen, sie können nicht glauben, dass es da jetzt dazu was gibt und wollen sich mal versichern, dass das gar nicht stimmen kann. Weil für viele ist es, glaube ich, auch schwer vorstellbar, weil es so ein Querschnittsthema ist. Es ist in so vielen Bereichen ein bisschen drin. Es schwingt in vielen Aktivitäten von sozialen Organisationen mit. Wird vielleicht nicht direkt angesprochen. Ich weiß nicht, wie es bei Zeitpolster ist, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema eigentlich immer dabei ist, ohne dass es jetzt direkt adressiert werden muss. Und ich glaube, was aber wichtig ist, ist, dass man es auch nicht immer, muss auch nicht sein, aber oft auch direkt anspricht, um es dann auch wirklich bewältigen zu können.
Genau, also wir haben da schon verschiedenste Erfahrungen bei Zeitpolster mit dem Thema. Sehr oft merken wir, dass die Einsamkeit, also es ist sehr oft einfach mit ein Thema, warum eine helfende Person angefragt wird. Und es gibt vielleicht ein paar Tätigkeiten, einkaufen gehen, zum Spazierengehen begleiten oder etwas im Haushalt. Aber das Gesellschaft leisten steht auch ganz oft im Vordergrund. Oder es wäre etwas geplant gewesen, aber dann war das Kaffee trinken und Ratschen doch nochmal wichtiger. Also das merken wir oft und dass das dann auch tatsächlich gar nicht ausgesprochen wird oder nicht ausgesprochen werden muss. Und manchmal haben wir aber auch ganz konkrete Anfragen und es heißt mal, ich bin so einsam und ich bräuchte, dass jemand mich besuchen kommt, einmal die Woche. Und da habe ich das Gefühl, es ist auch extrem individuell. Ich erinnere mich gerade an eine Anfrage von einer Dame, die einfach vor ein paar Monaten vorher ihren Ehepartner verloren hat und die jemanden, eine Gesprächspartnerin gesucht hat für die Abende oder für manche Abende, weil sie sagt, da fällt mir die Decke auf den Kopf. Und sie aber sonst eigentlich untertags ganz verschiedenste Kontakte hatte, ja, aber das war dann trotzdem einfach nicht genug, um diese Abende irgendwie jetzt positiver gestalten zu können. Und manche Menschen, glaube ich, brauchen 2, 3 Kontakte, mit denen sie sich verbunden fühlen. Ich glaube, das ist schon einmal wichtig, dass es nicht einfach oberflächliche Freundschaften sind oder dass man das Gefühl hat, ich kann mich jetzt auch mit Problemen an die Person wenden oder ja, auch, dass man sich auch mal direkt sieht.
Mhm. Ja, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich denke mir, also gerade bei den Bedürfnissen, es gibt jetzt auch keinen Ansatz, der für alle gleich passend ist. Das äußert sich auch sehr unterschiedlich. Viele Personen sind auch auf der Suche nach eben einer Begleitung für eine bestimmte Aktivität. Manche Personen auf der Suche nach Freundschaften, wirklich tiefen. Aber es gibt natürlich immer auch wieder Personen, die sich bei uns melden, die auf der Suche nach romantischen Partnerschaften sind. Ja, das ist auch ein Aspekt, den man hier, glaube ich, wenn man entweder einerseits in der Angebotsgestaltung ist oder auch so wie wir, die Tätigkeiten, die ich gleich genauer noch erklären werde, machen, also dass es sozusagen ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt und die, also in der Definition auch, diese Wahrnehmung, da geht es um Qualität von den Beziehungen. Ja, und das ist, glaube ich, ganz zentral. Es muss selbst gewählt sein und es muss qualitativ hochwertig sein.
Sehr gut. Ich freue mich auch schon drauf, wenn du uns gleich erzählst, was denn da auf dieser Plattform zu finden ist und wie ihr diesem Problem entgegenwirkt. Jetzt erkläre ich aber noch ganz kurz für alle, die Zeitpolster nicht kennen, was denn das eigentlich ist. Zeitpolster ist ein Betreuungsnetzwerk, das freiwillig Helfende vermittelt an Menschen, die Unterstützung brauchen im Alltag. Das sind sehr oft ältere Menschen, können aber auch kranke Menschen sein oder jemand nach einer Operation, aber auch Familien mit Kindern, die Hilfe bei der Kinderbetreuung brauchen, besonders in prekären Situationen, Alleinerziehende oder wenn keine Verwandten in der Gegend wohnen. Das Besondere an dem Konzept ist, dass die Helfenden die Stunden gutgeschrieben bekommen für später, wenn sie selber mal Unterstützung brauchen. Es ist also gleichzeitig ein Vorsorgekonzept. Ja, liebe Katrin, dann bitte erzähl mir mal, welche Projekte setzt denn eure Plattform um? Die Plattform ist ja online, also ist ja eine Webseite auch, glaube ich, gell? Mhm. Was gibt es denn da zu sehen?
Genau, also als wir begonnen haben, wir haben jetzt seit 2021 sehr viele unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt, aber um mal ganz ans Fundament zu kommen, haben wir drei konkrete Bereiche eigentlich aufgebaut. Das eine, wie du sagst, ist die Online-Plattform, die Website. Dort findet man Angebote gegen Einsamkeit, Engagementmöglichkeiten gegen Einsamkeit und Wissenswertes zum Thema, unterschiedliche News. Hier ist es so, dass man entweder selbst suchen kann oder man kontaktiert uns und wir helfen, quasi eine Auswahl zu finden für die passenden Angebote. Das heißt, wir machen Vermittlungsarbeit hier und Organisationen, Vereine können ihre gemeinnützigen Angebote, die natürlich gewissen Kategorien entsprechen müssen, online stellen. Angebote gegen Einsamkeit sind natürlich sehr vielfältig, also Zeitbolster zum Beispiel, eben diese Alltagsbegleitung oder bis diese eine Art Besuchsdienst auch, das ist natürlich eine Kategorie, aber es gibt ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt Sportgruppen, es gibt Einzelberatungen, es gibt Wohngemeinschaftsformen, die auch auf unserer Seite sind. Es gibt ganz niederschwellige andere Sachen zum Plaudern. Ja, also quer durch die Bank, weil, wie ich gesagt habe, es ist ja nicht für jede Person jeder Ansatz quasi gleich gut. Und wir haben natürlich auch, was wir machen, ist, wir machen Netzwerkarbeit. Das heißt, unser Netzwerk besteht aus der Zielgruppe. Auf der einen Seite sind das natürlich die Menschen mit Einsamkeitserfahrungen. Und auf der anderen Seite Expertinnen aus Medizin, Psychologie, Professionistinnen aus sozialer Arbeit oder aus Pflege. Wir haben auch Freiwillige in unserem Netzwerk, JournalistInnen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das heißt, es ist ein sehr breites Spektrum, aber wir finden es auch wichtig, gerade auch diese Lücke zwischen diesen Zielgruppen zu schließen, damit eben auch nicht alle wissenschaftlichen Erkenntnisse in einer Art Elfenbeinturm bleiben und auch mit der eigentlich Lebensrealität von den Menschen, die es wirklich betrifft, nichts zu tun haben. Und der dritte Bereich sind unsere Pilotprojekte, die wir wissenschaftlich auch begleiten. Also wir haben eine Research Unit in unserem Verein, wo es darum geht, langfristig herauszufinden, warum manche Angebote gegen Einsamkeit wirken, also was so die Schlüsselelemente sind. Und hier bieten wir eben Evaluation, Reporting etc. an. Und das sind so unsere drei Schlüsselelemente gewesen. Und seitdem, wir machen wirklich eine Vielzahl. Also auf der einen Seite machen wir Seminare, Workshops, große Fachveranstaltungen. Wir hatten den Kongress und Dialog dagegen Einsamkeit, das International Forum Against Loneliness mit dem Jugendschwerpunkt auch. Hier geht es wirklich darum, unterschiedliche Perspektiven einzubringen, eben diese Sektoren auch alle ein bisschen zu aktivieren und zu schauen, okay, was kann man hier machen, den Wissenstransfer auch zu gewährleisten, damit wir nicht alle quasi von Null anfangen müssen, wenn wir irgendwas konzipieren. Dann haben wir beispielsweise den Gemeinschaftspreis, das ist der Wettbewerb für Projekte gegen Einsamkeit, wo herausragende Projekte auch ausgezeichnet werden können, weil es auch darum geht zu sagen, gut, es machen schon sehr viele Organisationen, so wie ihr auch, hier schon sehr wichtige Arbeit, die hier Einsamkeit bewältigt und reduziert, die ganz nah an den Menschen dran ist, und wir sehen einfach, dass diese Personen und Organisationen, auf deren Engagement das beruht, eben diese Bühne auch bekommen. Ja. Wir machen auch eigene Angebote mittlerweile, das heißt, wir sind von der Datenbank hin zur Vermittlung, hin zur Umsetzung und zur Konzeption von eigenen Angeboten gegangen. Wir machen gemeinsame Spaziergänge aktuell und Begegnungscafés. Das sind einfach niederschwellige Kontaktorte eigentlich, wo man hinkommen kann und die Möglichkeit hat, neue Kontakte zu schließen oder auch einfach eine gemeinsame Aktivität zu gehen. Aktuell in zwei Bundesländern, das möchten wir natürlich ausbauen, aber das ist natürlich auch eine Finanzierungsfrage. Dann machen wir auch Medienarbeit, wir machen unterschiedliche Berichte. Für uns ist es natürlich auch zentral, hier das Tabu weiterhin abzubauen, auch JournalistInnen zu sensibilisieren, wie man über das schreibt, welche Bilder man verwendet und auch Leute einfach darüber aufklärt, okay, kann ich das zum Beispiel in jemanden, den ich kenne, erkennen? Kann ich eben dort vielleicht helfen, also einfach diese Gesundheitskompetenz auch zu steigern im Hinblick darauf? Und last but not least sind wir auch tätig im Policy and Research eben Bereich, wo es darum geht, strategisch auch an einer an einem Maßnahmenpaket für Österreich zu arbeiten. Auf unterschiedlichen Handlungsebenen natürlich. Nicht jeder kann gleich viel machen, aber wenn man eine große Organisation ist, kann man was machen. Wenn man ein kleiner Verein ist, kann man was machen. Und auch wenn man eine Einzelperson ist, kann man etwas machen. Und hier geht es auch darum, hier wirklich strategisch da ranzugehen und nicht einfach irgendwo vereinzelte, isolierte Dinge zu tun. Genau, das ist jetzt mal so ein großes Spektrum. Was ich noch hervorheben würde, ist auch, dass wir immer versuchen, innovative Dinge zu machen in Kooperation mit unterschiedlichen Unternehmen. Wir haben letztes Jahr gestartet mit Social Corner. Das ist ein Projekt mit Ö-Ticket gemeinsam. Hier geht es darum, Begegnungsorte zu schaffen, ab Einlass bis zum Veranstaltungsbeginn einen moderierten Ort zu haben, wo Leute eventuell auch alleine hinkommen könnten. Also quasi Musik als kleinsten gemeinsamen Nenner zu sehen, gerade eben auch für jüngere Personen, nicht nur, aber weil dieses wie finde ich Freunde ist ein sehr großes Fragezeichen für viele Menschen, glaube ich. Und das soll eine Gelegenheit bieten, sich hier mit Gleichgesinnten auszutauschen. Wir machen dazu auch Bewusstseinsbildung mit Online-Kampagnen, damit das eben auch zeitgleich passiert, und versuchen, hier Gratiskarten zur Verfügung zu stellen. Weil wie du nämlich vorher gesagt hast, ist natürlich Armut ein großer Faktor und bei Kulturveranstaltungen teilzunehmen für viele Menschen auch einfach nicht möglich. Genau. Ja, vielleicht zum Schluss noch ein Hinweis. Wir sind jetzt auch im Interreg Europe-Projekt Koralle. Das ist auch das erste Einsamkeitsbewältigungsprojekt auf diesem Europa-Level. Hier werden unterschiedliche Good-Practice-Beispiele in 6 Regionen gesammelt, die man auch auf der Website nachsehen kann. Das heißt, man kann sich eben auch von anderen Regionen schon inspirieren lassen. Was passiert dort? Was machen die? Was funktioniert dort gut? Kann man da irgendwie was vielleicht für Wien oder für Österreich oder andere Bundesländer sich überlegen, was würde hier Sinn machen. Und wir sehen einfach, dass dieser Erfahrungsaustausch und dieser Wissenstransfer ganz, ganz wichtig ist.
In Großbritannien, glaube ich, gibt es das Ministerium gegen Einsamkeit auch, oder? Also
genau.
Ist manchmal in den Regierungen nochmal höher wertgestuft als bei uns.
Genau, also Österreich ist, glaube ich, auf einem guten Weg. Also wir haben das ja mit der Unterstützung vom Ministerium, sind wir auf diesem Weg gemeinsam. Grundsätzlich ja, das gibt dieses Ministerium in Großbritannien. Ich denke aber, dass es auch sehr viel Publicity ist. Also die, glaube ich, haben kein eigenes Budget. Und haben aber dafür die Campaign to End Loneliness, das ist eine nationale Initiative, die sehr früh sehr viel schon gemacht hat. Also die machen auf jeden Fall ganz tolle Arbeit. Aber ich glaube, dieses Ministerium sollte man auch ein bisschen kritisch betrachten, weil wie viel da denn wirklich dann an Geld und Ressourcen und Commitment dahinter steckt, ist wieder eine andere Frage.
Mhm. Ja, na also das, ich bin ganz begeistert, wie viele Dinge ihr macht. Wie groß ist denn euer Team?
Nicht, wir zu dritt sind wir.
Zu dritt, okay, also genau. Genug zu tun.
Genau, also wir sind zu dritt, aber es funktioniert ganz gut und freuen uns natürlich auch, wenn wir in Zukunft unser Team vergrößern können, unsere Aktivitäten vergrößern können, weil wir natürlich auch verstärkt in die Bundesländer gehen wollen und dort Veranstaltungen machen. Aber das geht natürlich auch nur, wenn sich die politischen AkteurInnen dann dazu auch begeistern lassen, ja, zu sagen, wir unterstützen, wir wollen, wir sind da.
Ja, jetzt muss leider überall gespart werden, da ist es schwierig. Ja. Gibt es denn eine Geschichte oder ein Erlebnis aus deiner Arbeit, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Auf jeden Fall, es gibt einige. Eines muss ich auf jeden Fall hervorheben, eine Dame aus Niederösterreich, die bei uns Anschluss gesucht hat, die wir vermittelt haben, erfolgreich an ein Angebot. Und die dann gemeint hatte, sie hat immer das Gefühl, dass sie ganz einsam und isoliert ist und durch uns ist es einfach so viel besser geworden. Und das hat sie mir auch persönlich dann bei diesem Angebot erzählt und es war einfach wunderschön zu sehen, dass sie eben doch nicht das Gefühl hat, dass es auswegslos ist. Weil gerade Menschen in anhaltender Einsamkeit, also es gibt ja unterschiedliche Phasen, eine Art Verlauf, kann man sagen. In der Wissenschaft wird das erklärt mit einer vorübergehenden Einsamkeit, einer situationalen Einsamkeit und einer anhaltenden Einsamkeit. Und wir wollen natürlich, dass die Menschen, die länger als jetzt, sage ich mal, nach einem Jahr in Einsamkeit erleben, das Gefühl haben, okay, es gibt eine Anlaufstelle, es gibt Möglichkeiten, wie man da rauskommt. Aber dadurch, wenn man sehr lange dieses Gefühl schon hat, hat man sehr viele negative Erfahrungen auch im sozialen Leben. Man hat sehr viel Rückschrittserfahrungen. Das Kontakttreten kann klappt vielleicht einfach auch nicht und dadurch entsteht dann eine Abwärtsspirale, ja, wo man auch wirklich möglicherweise alleine das nicht mehr schafft. Deswegen finde ich es ganz toll, dass wir schon sehr vielen Menschen helfen konnten oder einfach auch als Ressource da sind, wo man sagt, gut, man kann das jemanden schicken, den man kennt. Ja. Weil gerade die Hürde, wo mitzumachen, ist vielleicht gar nicht nur die Mobilitätsfrage, sondern auch einfach die innerliche Frage, gut, was ist, wenn ich gar nicht weiß, wie ich in Kontakt treten will, wenn ich gar nicht weiß, was mir Spaß macht, wenn ich gar nicht verstehe, was es für Möglichkeiten gibt. Und deswegen machen wir eben auch die Vermittlung nach einem Erstgespräch. Man kann sich einfach bei uns melden und wir finden dann heraus, was die Ist-Situation ist sozusagen und machen dann darauf hingehend ein paar Vorschläge. Und wenn das nicht geht, dann machen wir halt noch mehr Vorschläge.
Super. Das findet telefonisch statt.
Das kann telefonisch stattfinden, das kann per E-Mail stattfinden, eigentlich wie man will. Wir haben auch ein Kontaktformular. Das ist, finde ich, auch eine ganz zentrale Sache bei Angeboten, dass man eben unterschiedlich erreichbar ist für unterschiedliche Zielgruppen, aber eben auch für Leute, die vielleicht auch vor diesem ersten in Kontakt treten, noch sehr vorsichtig sind. Es gibt viele Leute, die sehr gerne telefonieren, aber es gibt dann auch Leute, die lieber nur mal erst E-Mail schreiben möchten und gar nicht sprechen möchten. Aber ich habe auch schon Anfragen über WhatsApp bekommen, also von bis ist eigentlich alles dabei.
Und was rätst du den Menschen? Also wie schon gesagt, es ist sehr individuell und beim Erstgespräch wird sicher zuerst mal zugehört, wie es den Menschen geht. Aber was gibt es denn irgendwelche Vorschläge, Ratschläge an Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind und die jetzt vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, Hilfe zu holen, auch nicht darüber sprechen wollen? Kannst du uns vielleicht ein paar konkrete Tipps mitgeben?
Ja, also ich glaube, das ist grundsätzlich schwer, weil natürlich man, wenn man aus sich bewusst darüber wird, ja, über diese Situation, die sie es akzeptiert hat, muss man den ersten Schritt mal trotzdem machen. Und es ist auch okay, wenn man noch nicht bereit ist, das kann Zeit brauchen. Ich glaube, grundsätzlich würde ich Menschen einfach raten, sich mal bei uns zu melden, weil wir ihnen das einfach abnehmen können, auch die Recherche, diese Hürde zu sagen, gut, was gibt es, wende ich mich da eh nicht an irgendwas, was vielleicht auch jetzt nicht gemeinnützig ist. Ja, es gibt ja sehr viele Organisationen und Strukturen, die sehr viele andere Agenten auch haben, muss man sagen. Also Leute sind auch skeptisch, was ich verstehe. Aber um diese Angst der Skepsis mal wegzunehmen, würde ich sagen, dass man sich bei uns meldet, weil dort quasi man verlässliche gemeinnützige Angebote auch bekommt. Dann würde ich mir überlegen, gut, was gibt es irgendwas, was mich hobbymäßig interessiert? Gab es irgendwas, was mich früher interessiert hat? Es gibt ganz tolle Angebote. Eines möchte ich jetzt auch hervorheben, wenn ich darf, nämlich Bewegt im Park. Das beginnt jetzt im Juni. Das ist in ganz Österreich jede Woche unzählige Gratiskurse von Tanzen bis Fechten bis hin zu ganz niederschwelliger Gymnastik. Das heißt, es gibt diese Dinge und ich glaube, viele Menschen wissen auch nicht, was in ihrem Umfeld in der Nachbarschaft passiert. Vielleicht, weil sie nicht mehr rausgehen möchten oder sich irgendwie nicht wohlfühlen oder aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es in der Umgebung meistens ein Angebot gibt, aber man weiß nichts darüber. Und das ist natürlich auch diese Sache von einfach mal entweder nachzufragen, vielleicht bei den Nachbarn, bei der Familie, wenn man kann, um Unterstützung fragen, weil vielleicht gibt es da jemanden, der was kennt, oder sich einfach bei uns zu melden. Also ich glaube, die Hoffnung nicht aufzugeben, dass es Hilfe gibt, ist ganz zentral. Und es gibt wirklich für jede spezifische Möglichkeit, für jedes kleinste Interesse auch noch, gibt es Gruppen, gibt es Leute, die proaktiv auch organisieren. Hier kann ich auch noch ein Beispiel nennen, gemeinsamerleben.com. Hier ist es so, dass Individuen Aktivitäten hochstellen in bestimmten Gruppen, in bestimmten Communities, im ganzen deutschsprachigen Raum. Wirklich, wenn es jetzt ums Segeln geht, ums Japanisch kochen, ums was auch immer. Es gibt genügend Leute, die hier auf der Suche sind nach Gleichgesinnten, die hier etwas machen wollen. Und ich glaube, sich selber mal zu überlegen, gut, was wäre denn mein kleiner gemeinsamer Nenner? Ich glaube, das ist ein ganz wertvolle Erkenntnis auch zu sagen, okay, wenn ich weiß oder wenn ich mir was vorstellen kann, dann ist es natürlich auch leichter, nach was zu suchen, was zu finden.
Und wenn ich jetzt in meinem Umfeld, wie kann man denn erkennen? Kann man das erkennen? Gibt es da irgendwelche Indizien, dass man sagt, okay, ich glaube, meine Nachbarin ist einsam oder und wenn ja, wie kann man diese Menschen unterstützen, ohne dass man sie jetzt ganz direkt konfrontiert mit der Frage, bist du einsam?
Ich glaube, jeder und jede kann im eigenen Umfeld auch sehr viel bewegen. Wenn man das Gefühl hat, dass man jemanden hat im Haus, in der Nachbarschaft, im Nebenhaus, wie auch immer, wo man das Gefühl hat, die Person hat vielleicht niemanden oder wenig Kontakte oder wenig Möglichkeiten, dann, also ich habe es auch so gemacht in meiner eigenen Nachbarschaft, ich bin halt einfach stehen geblieben und nicht gleich ins Haus gegangen und es hat sich ein Gespräch entwickelt. Und gehe jetzt dann mit meiner Nachbarin regelmäßig auch spazieren. Das heißt, ich glaube, man muss das gar nicht eben auf dieses sehr tabuisierte, negative Phänomen runterbrechen. Aber ich glaube, zu aktives Zuhören ist ganz wichtig. Also, dass man sich auch bereit erklärt und sagt so und vermittelt, ich bin da, falls etwas ist, kann man sich melden bei mir und sich mal bereitstellt. Wie ich vorher gesagt habe, die Person muss diesen ersten Schritt sowieso selber machen. Ja? Es ist natürlich, manche Personen sind direkter, manche sind weniger direkt, aber was wir in den letzten Jahren gelernt haben, ist, dass wenn uns Personen kontaktieren, sehr, sehr offen über diese Einsamkeitserfahrung gesprochen wird. Weil man gerade eben auch vielleicht die erste Stelle oder erste Person ist, die darüber wirklich hört. Das heißt, ich würde mir auf jeden Fall Zeit nehmen, der Person zuzuhören, wenn es mich interessiert und ihr eben anbieten zu sagen, so hey, magst auf einen Kaffee vorbeikommen, magst vielleicht eine Runde spazieren gehen oder sie eben auch darauf hinweisen, einen Flyer geben, bewegt den Park, startet jetzt, da interessiert dich sowas oder auch einfach fragen, so ja, gibt es irgendwen im Umfeld? Brauchst du vielleicht Unterstützung bei etwas? Wirklich aktiv auf diese Personen eingehen. Weil dann ist es natürlich auch leichter zu sagen, so ja, eigentlich mir fällt es schwer, den Einkauf hochzutragen. Oder ich bräuchte eigentlich Unterstützung, wenn ich zum Amt gehe. Oder vielleicht auch nur, ja, ich würde mich gern wo anmelden, aber kann das digital nicht. Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Genau, aber dieses, ich glaube, weil wir in einer sehr schnelllebigen Zeit sind und gerade jetzt auch in Städten ist natürlich das Anonyme viel mehr, aber auch am Land. Wir haben sehr viele Anfragen auch von ländlichen Regionen, wo Personen eben auch, wo die Kinder ausgezogen sind, vielleicht der Partner, die Partnerin verstorben ist, auch alleine in einem großen Haus sind. Ja? Dort stellen sich wieder andere Fragen. Gut, wie, da gibt es Angebote, aber wie komme ich denn dorthin, wenn es keine Öffis gibt? Ja? Das kann man auch anbieten. Also ich glaube, wenn man das Gefühl hat, dass man im eigenen Umfeld jemand hat oder kennt, dann versuchen, eine Hilfestellung zu sein. Entweder direkt oder auch indirekt.
Sehr gut. Gibt es noch etwas, was du vielleicht erzählen könntest, was du dir wünschst für die Zukunft, sei es jetzt für die Plattform oder jetzt für Österreich, wie ein Leben ohne Einsamkeit ausschauen könnte, mal ein bisschen Wünsche.
Genau. Ich glaube, dass unsere Aufgabe gar nicht ist, jetzt die ganze Einsamkeit oder zu beenden oder auszulöschen, weil natürlich Einsamkeit einen evolutionären Grund auch hat. Aber wenn das eben eine kurzfristige ist, die man wieder stillen kann, das ist ein bisschen im Vergleich in der Literatur oft wie mit dem Hungergefühl, ja, das hat eine Funktion, das zeigt uns an, ah, irgendwas passt nicht, wir sind soziale Wesen, wir brauchen das miteinander. Das ist grundsätzlich nicht unsere Aufgabe. Aber es sollte natürlich nicht in eine Situation kommen, wo Menschen anhaltend einsam sind und deswegen auch krank werden oder sich eben von der Gesellschaft oder nicht in der Gesellschaft mehr teilhaben wollen oder können, wie auch immer. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass wir alle offener miteinander umgehen. Das heißt nicht, dass man jeden mögen muss oder mit jedem sprechen muss, aber dieses ja, altruistische, dieses sich zu unterstützen, nicht nur auf sich selbst zu schauen oder vielleicht eben zu sagen, ja, wir teilen uns vielleicht irgendwie ein Gartengerät, was nicht jeder selber kaufen muss oder man versucht sich freiwillig irgendwo zu engagieren, um eben quasi irgendwie Zeit zu schenken, so wie ihr auch das Konzept habt. Ja, ich glaube, dass es unser Miteinander, unsere Zukunft, gerade in einer Demokratie, extrem davon abhängt, wie wir miteinander umgehen. Und das eben heißt nicht, dass man sich mit jedem verstehen muss, aber es gibt für jeden etwas. Es gibt für jeden eine Gruppe, es gibt für jeden einen Ort und Gleichgesinnte. Und ich denke mir oft, dass es gar nicht so viel braucht. Also als wir zum Beispiel die Spaziergänge gestartet haben, war es so, dass wir uns gedacht haben, ja, wie soll das funktionieren? Und es hat einfach funktioniert, weil es braucht nicht so viel. Was ich mir wünschen würde, ist, dass da mehr Personen, die eben kommunikativ offen sind, vielleicht sich denken so, ja, das ist irgendwie ein Bereich, wo ich was machen möchte. Und da wird es Sinn machen, dass man eben andere Leute aktiviert. Weil im Idealfall ist es natürlich so, dass die Leute uns irgendwann nicht mehr brauchen. Ja, dass man proaktiv sagt, gut, es gibt diese Plattformen, ich kann dorthin gehen, ich könnte das und das probieren. Und dann ist es so, man kann quasi sich multiplizieren und sagen so, hey, ich habe das gesehen. Also ich glaube, dass man diese Anschlussverbindungen oder diese Links zueinander einfach kürzer machen kann dadurch.
Sehr gut, super. Danke, Katrin. Jetzt haben wir einen ganz guten Eindruck gewonnen, was die Plattform gegen Einsamkeit macht, aber auch, was jeder Einzelne von uns machen kann und was so eine Einsamkeit eigentlich auch ausmacht und wie man dagegen ankämpfen kann. Dann bin ich auch schon bei der letzten Frage angelangt, und zwar, was zählt im Leben?
Ich denke, dass im Leben zählt, dass man die Zeit, die man hat, gut nutzt und mit wenig, vielleicht negativen oder unnötigen Dingen verbringt. Also gerade im Kontext auch von Social Media und von wie man merkt, wie viel Zeit man eigentlich sozusagen verschwendet auch und wie viel Zeit man hätte, ja, mit seinen Liebsten zu verbringen oder für sich selbst zu sein oder irgendetwas zu machen, was einen glücklich macht. Ich glaube, dass wir alle sehr beschäftigt sind, sehr viel. Und ich glaube, dass es zählt, dass man, wenn man dann auch im hohen Alter ist, so sagt, so, ja, ich habe die Sachen gemacht, die ich gemacht habe. Es kann nicht immer gute Zeiten geben und die Welt ist auch kein leichter Ort, aber ich denke mir, dass man vielleicht ein bisschen aktiver die Zeit nutzen sollte, die man hat.
Herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.